Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben mir sitzt Christopher und du darfst unseren Gast vorstellen.
Ja, hallo Kim, vielen Dank für die Einleitung. Und neben uns oder gegenüber von uns heute sitzt Thomas Bernhard. Thomas, du bist bei uns Mitglied bei uns im Kreisverband und du bist, und das ist der Grund, warum wir dich eingeladen haben heute, auch Mitglied, ich glaube sogar Gründungsmitglied von Health for Future Koblenz. Schön, dass du da bist, Thomas.
Ja, ich freue mich auch.
Wir freuen uns auf jeden Fall und freuen uns auch, mit dir darüber heute zu sprechen, was ihr hier in Koblenz macht, was eure Ziele sind und wie man euch vielleicht auch unterstützen kann.
Genau, aber wie immer starten wir auch heute mit einer Schnellfragerunde. Und Thomas, wo kommst du denn eigentlich her?
Ich bin in Nigeria geboren, in Ghana aufgewachsen, bis ich 7 war. Und dann sind wir mit einem kleinen Umweg nach Koblenz gekommen. Also ich fühle mich als Koblenzer, denn hier habe ich meine meisten Lebensjahre verbracht. Zwischendurch waren wir selber mit unserer Familie noch in Tansania, also ich habe schon einen ausgeprägten Afrika-Bezug, aber ich komme aus Koblenz.
Das ist ja, also ja. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr wissen.
Ja, wirklich.
Erzähl mal ein bisschen.
Ja, man wird in Afrika geboren, weil die Mutter gerade da ist und meine Eltern waren damals in Afrika und nannten das in der Mission sein. Also mein Vater war Arzt und hat den Auftrag übernommen, dort ein Krankenhaus zu gründen. Und so waren wir da und dann ging es von Nigeria nach Ghana und da waren wir in einem kleinen Küstendorf und dort habe ich die ersten 7 Jahre verbracht, am Strand.
Sprichst du dann auch Afrikaans oder was für Sprachen dann da gesprochen werden?
Ich spreche Kiswahili, weil das in Tansania die zweite Landessprache ist, neben Englisch. Aber es gibt ein paar Begriffe in Fanti, die haben ja mehrere Sprachen in einem Land, ne? Und ein paar Begriffe in Fanti kann ich noch, aber nee, nicht richtig.
Sonst hätten wir die Podcast-Folge ja auch auf Swahili aufnehmen können. Ja,
bestimmt, da hätten wir wahrscheinlich nicht so gut funktioniert.
Vermutlich nicht.
Aber wie spannend. Also das ist auf jeden Fall unsere spannendste Antwort zu der Frage.
Ja, das hatten wir noch nicht.
Ja, ja.
Aber leite doch direkt über zur nächsten Frage.
Du hattest jetzt eben ja auch schon mal so ein bisschen von deinem Papa erzählt, von seinem Beruf. Was machst du denn beruflich?
Ja, es gibt ja so etliche, die dann in die Fußstapfen treten auf irgendeine Art. Dann gibt es vielleicht ja sowas wie Familienbegabungen, Schreinerei oder sowas. Und bei uns war es schon die Medizin. Es sind etliche in der Familie Mediziner geworden. Ich bin Arzt, Internist und bin in Koblenz auf der Kartause. Wir haben eine Gemeinschaftspraxis zu zweit. Ich bin darüber hinaus aber auch betriebsärztlich tätig und betreue Krankenhäuser, Altenheime und andere kleine Betriebe.
War dein Vater dann auch Internist oder war das auch schon vorgeschrieben für dich? Oder unterscheidet ihr euch dann da?
Ich wollte natürlich nie das machen, was mein Vater gemacht hat. Aber hinterher kommt manches dann doch irgendwie anders. Ja, er war der einzige Arzt an dem Krankenhaus und hat dann alles gemacht. Also er hat auch operiert und internistisch gearbeitet und Kinder behandelt, also und gynäkologisch, da war dann alles zugleich.
War das für dich mal ein Thema, dann noch nach Afrika zu gehen, mit der Medizin? Also das quasi wirklich in die Fußstapfen deines Vaters zu treten?
Nein, also ich wollte erst was anderes studieren und habe eine Weile Physik studiert und habe dann aber gesehen, dass das zu trocken war für mich. Und es war auch nicht die Absicht, in die Fußstapfen zu treten, aber ich hatte immer einen Afrika-Bezug, also eigentlich immer. Und dann habe ich irgendwann meine Frau gefragt, ob wir nicht einen Urlaub, das war nach der Hochzeit, ob wir nicht in Afrika einen Urlaub verbringen wollen. Ich wollte sie auf Afrika-Tauglichkeit testen, sozusagen.
Nach der Hochzeit erst. Ja.
Und wir sind dann tatsächlich, haben wir uns beworben auf eine Stelle und sind nach Tansania. Und dann sind wir da zusammen hin mit den Kindern, die wir schon hatten. Und waren da 3 Jahre.
Ich wollte sagen, das war dann aber länger als ein Urlaub.
Nein, das war dann ein anderes Land.
Ja, sehr spannend.
Was ist eine Herzensangelegenheit für dich?
Ja, also das ergibt sich im Grunde schon daraus. Meine Herzensangelegenheit ist, ich will den Klimawandel verhindern. So, das geht natürlich schon alles gar nicht mehr. Aber ich weiß, wie sehr die Leute im Süden darunter leiden, dass Ernten ausbleiben, weil sie durch Starkregen weggeschwemmt wurden. Dann ist wieder eine Trockenperiode. 3 Jahre lang regnet es nicht. Ja, also statistisch ist das alles harmlos, weil die Niederschlagsmenge pro Jahr im Schnitt sich überhaupt nicht geändert hat. Aber wir wissen ja jetzt auch aus Deutschland, dass das statistische Mittel da nicht aussagekräftig ist. Und ich weiß, dass in diesen Ländern schon seit Jahren gelitten wird. Man sieht es ja auch in den Migrationszahlen. Ich möchte, dass es meinen Freunden dort auch gut geht, denn wir kennen da immer noch Leute und das ist mir eine Verbundenheit vom Ursprung her.
Ist das auch der Grund, warum du zur Politik gekommen bist oder hast du da noch mehr Anliegen?
Nein, die Politik ist für mich, also die Politik, mit, dass ich bei den Grünen bin, das ist was Neues. Ich bin ja erst seit vielleicht 2 oder 3 Jahren bei den Grünen. Ansonsten umweltbezogen bin ich seit der Studienzeit. Da haben wir für die Mülltrennung in Aachen auf dem Marktplatz gestanden und haben uns auslachen lassen mit unserem Ansinnen, man müsste den Müll trennen. Aber es war dann 92, da war ich in Tansania, da war die Konferenz von Rio. Und da ist mir klar geworden, dass das ein ganz wichtiges Anliegen ist. Und seitdem hat sich dann ja nichts getan. Und als ich in Koblenz zurück war von Tansania, bin ich deswegen zum BUND und habe mich mit Egbert unterhalten und habe gesagt, es ist nicht nur Atom, wir müssen was für Klima tun. Weil alle wissen, dass da das alles schief läuft, aber keiner redet groß davon. In der Zeit, also 95, 96, 97, war Klima noch gar nicht so ein Thema. Und das hat uns dann zusammen eigentlich auf die Straße und auch in die Politik reingebracht.
Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Person, die du da auswählen dürftest, eine Stunde lang zu sprechen, wen würdest du dir aussuchen?
Ja, die Frage wurde mir schon mal gestellt. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne nochmal mit Stefan Rahmstorf zusammensitzen. Stefan Rahmstorf ist ein Klimatologe am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, ein mittlerweile in Deutschland ziemlich berühmter und bekannter Wissenschaftler, der auch sich um Ozeane kümmert. Und der hat, glaube ich, viel gesehen und viel geforscht und ist aber ein ganz sympathischer Mensch. Wir hatten den mal in Koblenz vom BUND aus eingeladen und saßen dann mit ihm noch hinterher im Restaurant zusammen, bevor er dann seinen Zug zurück hatte Richtung Berlin. Und da habe ich ihn als sehr angenehmen, aber auch sehr interessanten Menschen erlebt, der auch in seinem Privatleben den Klimaschutz ganz hoch hängt und sehr ernsthaft da ist. Aber auch gleichzeitig ein lustiger und fröhlicher Mensch.
Na, vielleicht hört er ja diesen Podcast. Wir können jetzt mal verlinken.
Einladung geht raus.
Genau, die Einladung sowieso raus. Aber vielleicht habt ihr dann auch demnächst nochmal eine Stunde zusammen. Was wären denn Themen, die ihr besprechen würdet? Also die du gerne mit ihm besprechen würdest?
Ich denke, ich würde ihn auch auf Gesundheit ansprechen. Aber ich würde gern von ihm wissen, wie er denkt, wie wir weiterkommen im Klimaschutz. Also er ist ja auch politisch erfahren. Er hat mit vielen wichtigen Menschen zusammengesessen, hat sich aber immer sozusagen beschränkt eher auf die wissenschaftlichen Analysen und tritt dafür aber vehement ein. Also er ist auch im Internet jemand, der eine Seite vertritt, die dann Lügen richtig stellt. Aber was ich gerne halt von ihm wissen möchte, ist, wie wir weiterkommen, denn auch er ist ja sehr besorgt darüber, dass noch zu wenig geschieht.
Und genau das, lieber Thomas, wollen wir heute von dir auch so ein bisschen wissen. Eigentlich genau diese Fragen, die du gerade formuliert hast, denn das ist dein Anliegen. Ich habe gerade einen Flyer von euch hier vorliegen, also von Health for Future Koblenz. Und da steht ganz fett in roten Buchstaben, Klimaschutz heißt Gesundheitsschutz. Und das sind ja die beiden Themen, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Aber erstmal diese Organisation Health for Future, ich glaube, ist auf jeden Fall bekannt als wahrscheinlich Fridays for Future. Was hat das miteinander zu tun? Und dann auch direkt die Frage, wie ist Health for Future eigentlich entstanden?
Es haben sich ja viele Berufsgruppen solidarisch mit den Fridays erklärt und die Gesundheitsleute eben auch. Und der besondere Punkt ist aber, wir glauben, dass die Gesundheit ja zuerst bedroht ist. Also bevor noch Meeresspiegel groß ansteigen, werden wir leiden. Wir leiden ja jetzt in jedem trockenen und heißen Sommer auch schon unter der Hitze. Und bekommen so ein bisschen Angst, wenn wir sehen, wie alles vertrocknet und können uns vorstellen mittlerweile, dass auch Lebensgrundlagen hier bedroht werden. Und wir sagen von den Health for Future, dass wir aus dem Grund eben ganz besonders aufpassen müssen, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Da gibt es ja diesen Spruch, ne? Wenn die Gesundheit also den Bach runtergeht, ja, dann ist unser Leben sozusagen, hat unser Leben deutlich verloren an Freude und an Reichtum.
Du hattest jetzt gerade gesagt, dass sich viele Berufsgruppen ja solidarisch erklärt haben. Wie ist das denn? Kann man euch auch unterstützen, wenn man jetzt nicht zu der Berufsgruppe gehört? Oder ist das wirklich eigentlich exklusiv für diese Berufsgruppe gesehen, dass man bei euch mitmachen kann, wenn man im medizinischen Bereich tätig ist?
Also wir freuen Wir freuen uns auch über andere. Es ist aber so, dass wir eigentlich erstmal uns als Berufsgruppe der Gesundheitsmitarbeiter verstehen. Wir haben aber einen Doktor unter uns, der gar kein Doktor der Medizin ist, sondern der ist Lehrer, Physiker. Und der unterstützt uns schon sehr stark, weil unsere Anliegen ja auch sind, in die Öffentlichkeit hineinzuwirken, meinetwegen auf einer Demo Schilder zu tragen und solche Sachen. Und im Grunde unterstützt uns jeder, der Klimaschutz betreibt. Und da betone ich vor allen Dingen, der nach außen hin wirksam Klimaschutz betreibt, indem er darüber spricht und Leute anregt und nicht nur ganz still und leise für sich versucht, CO2 zu reduzieren.
Bevor wir auf die innerlichen Punkte eingehen zum Thema Klimaschutz oder auch was jeder Einzelne tun kann, was vielleicht auch der Staat oder wir als Kommune tun können, nochmal auf eure Organisation geblickt. Wie seid ihr in Koblenz organisiert und wie groß seid ihr denn auch in Koblenz? Dem einen oder anderen mag es ein Begriff sein, Health for Future, dem anderen vielleicht noch gar nicht.
Ja, also wir haben uns gegründet vor gut 2,5 Jahren. Wir waren so ungefähr die 15. Ortsgruppe in Deutschland, nachdem die bundesweite Gruppe gegründet war. Unter anderem mit dem Kabarettisten, wie heißt der Doktor?
Eckart von Hirschhausen?
Ja, der, genau. Eckart von Hirschhausen, der war ja mit dabei und etliche andere auch. Jedenfalls hatten wir einen Aufruf gestartet und dann hat
wer,
sich
der, da… Wer ist wir?
Wer ist wir? Das ist meine Tochter, die auch Medizinerin ist. Und die arbeitet im Kemperhof.
Muster zu erkennen. Ne? Ja, gut.
Okay, also die hat im Kemperhof dafür geworben und ich habe in meinem Umfeld dafür geworben. Und dann kamen Menschen zusammen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Also da war zum Beispiel ein Tierarzt, der im Pharmabereich arbeitet. Der ist auch bei uns, bei der Gründungsveranstaltung. Dann war ein Kollege, ein niedergelassener Allgemeinmediziner, der hat gesagt, das ist eben eine ganz wichtige Sache. Und dann vor allen Dingen ein Gastroenterologe aus dem, ein Oberarzt aus dem Kemperhof, der hat gesagt, Mensch, das ist endlich mal das Zusammenführen von beruflichem und eigenem inneren Anliegen. Und er sagt, es ist so kongruent, wie er selten etwas erlebt hat. Und das war der ist eine tragende Säule unserer Ortsgruppe auch. Wir sind so ungefähr, sagen wir mal, 7 bis 10 Aktive. Das wechselt natürlich immer auch. Dann zieht auch mal jemand weg. Und dann haben wir natürlich auch so einen Dunstkreis und sowas alles. Ne?
Und eure Arbeit kann man sich dann wie vorstellen? Beschränkt sich das in Anführungszeichen auf, wir laufen bei Fridays for Future mit, oder ist es mehr als das? Oder ist es überhaupt das? Also lauft ihr dabei mit bei Fridays for Future?
Ja, und vorne in der ersten Reihe, weil wir, die sind in Berlin von den Health for Future gut organisiert und bieten auch Material an. Und dann haben wir das in groß ausgedruckt oder als Druckvorlage an eine Druckerei gegeben und haben also ein großes Banner und auch große Schilder, so ein kreisrundes mit unserem Emblem drauf mit ungefähr 1 Meter Durchmesser. Also wir sind sehr sichtbar und das war auch ein Grund, warum wir dann vorne mitlaufen sollten und gesehen wurden. Aber nein, wir haben Mahnwachen gemacht vor wichtigen Stadtratsentscheidungen und haben da gestanden und die Stadträte angesprochen. Wir haben Vorträge gehalten, wir haben Referenten eingeladen, wir haben Vortragsreihen geplant, die dann wegen Corona ausgefallen sind. Aber wir haben über diese Ambitionen zum Beispiel auch andere Klinikleiter angesprochen, also zum Beispiel ein Kinderkliniksleiter oder jemand, der in der Geriatrie wichtig ist. Die haben gesagt, sie wollen einen eigenen Vortrag jeweils machen oder einen Kardiologe. Dazu ist es dann nicht gekommen, aber ich will nur sagen, wir halten dann auch so Mini-Vorträge mit 2 Folien auf Vorträgen, die mit einem ganz anderen Thema starten, aber da erreichen wir dann wieder viele Kollegen. Aber eine meiner anderen Töchter, ich habe ja mehr Kinder noch, die ist Logopädin geworden. Ja, auch wieder in der Richtung.
Auch nicht ganz so weit weg, ja.
Und die ist angesprochen worden von anderen. Und zwar gibt es da die Physios for Future. Die zählen eigentlich auch zu uns dazu, weil das ja auch Health ist. Aber jedenfalls, da sind Krankengymnasten und solche. Da gab es in Koblenz einen Kongress und da hat meine Tochter, die also sowas überhaupt nicht gewohnt war, die ist 20 rum, die hat dann erstmals da gestanden mit Flyern und hat Leute angesprochen. Also war die ganz tapfer und initiativ so. War gut.
Ja, spannend. Und du hast ja auch einen Vortrag, ne? Wann kann man den hören? In welchem Raum hast du den schon mal vorgetragen? Also du hast ja auch einen längeren Vortrag, davon hast du uns ja auch erzählt.
Ja, der letzte war wahrscheinlich der, den du meinst. Da habe ich für den Solarenergieförderverband Deutschland e.V., wo ich im Vorstand mit bin, die haben etwa 6000 Mitglieder und die wollten dann zu dem Thema mal was hören und haben das über ihren Newsletter beworben. Und da waren auch so, ich glaube, 70 Leute ungefähr waren dann da, die zugehört haben. So, und diesen Vortrag, den hatte ich dann vorher schön vorbereitet und das ist sozusagen jetzt das, womit ich, glaube ich, überall hingehen könnte. Weil
durch die Welt tingelst.
Ja, da wurde mir dann gesagt, das war gut verständlich und so weiter. Es gibt auch einen Link, wenn das irgendwo verbreitet werden soll, dann kann man gerne diesen Link anklicken und kann sich das anhören oder auch die Folien dazu sehen.
Genau, gibt's das beides. Das verlinken wir dann einmal auch in der Podcast-Folge. Dann,
in den Shownotes, wie das so cool
ist. Ja, genau. dann können die HörerInnen direkt bei weiterem Interesse draufklicken und mehr lesen.
Genau, gleichzeitig auch, wie gesagt, den Flyer gerade in der Hand hier, Health of Future Koblenz, da ist eine E-Mail-Adresse und eine Homepage, die werden wir auch direkt mit verlinken, damit wir da alle Möglichkeiten geben, sich weiterhin zu informieren darüber.
Genau, oder vielleicht sind ja auch interessierte Personen im medizinischen Bereich, die gerne mitmachen würden. Ja, vielleicht kommen wir jetzt aber auch zum Inhaltlichen und erzähl uns doch mal, was so eure Ziele oder Visionen sind.
Ja, also das Ziel ist, mit allen Mitteln, die geeignet erscheinen, dafür zu sorgen, dass ein Bewusstsein entsteht über die Dringlichkeit von Klimaschutz. Und natürlich ist die Beeinträchtigung der Gesundheit ein Aspekt, aber es gibt natürlich auch andere Aspekte, die sind uns alle wichtig, aber wichtig ist praktisch in unserem Themenbereich das Bewusstsein zu schaffen und wir haben dann eigentlich zwei große Ziele auch, die wir anvisieren. Das eine ist Gesundheitsschutz herstellen auch im eigenen Bereich, denn immerhin trägt das deutsche Gesundheitswesen mit 6% etwa zu den Treibhausgasen Deutschlands bei. Also ist nach der Stahlindustrie der zweitgrößte Emittent, muss man sich mal klar machen. Oder ein Krankenhaus, so wie Kemperhof oder so, hat die Emissionen einer mittleren Kleinstadt. Also das ist ganz, ganz massiv.
Woran liegt das? Am Energieaufwand oder woran das gerade Krankenhaus oder das gerade medizinische Einrichtungen da so ein...
Also die meisten Krankenhäuser sind nicht gut gebaut und nicht gut isoliert und haben undichte Türen und undichte Fenster und weiß ich was alles. Aber wir haben Großgeräte, die einen ganz erheblichen Strombedarf haben, wie zum Beispiel so ein MRT, hat pro Untersuchung einen riesigen Strombedarf. Oder auch bei den Narkosen, da werden Gase verwendet, Narkosegase, die haben einen CO2-Faktor von 13.000. Also das heißt, wenn davon Moleküle freigesetzt werden, und das wurden sie bisher, dann macht das viel Treibhauseffekt. Diese Gase lassen sich teilweise relativ leicht sogar ersetzen durch ein anderes Gas, was nur 600-fach so schlimm ist. Das ist ja dann schon mal ein richtiger Fortschritt. Mittlerweile entwickeln sie auch Filter, sodass man diese Gase zurückhalten kann und entweder den Filter komplett verbrennt, dann hat man nur wieder CO2-Faktor, eins, oder dass man sogar auch das Narkosegas rückgewinnt und dann nochmal einsetzen kann. Aber das ist die Summe von allem, die da so zusammenkommt.
Was, wo ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe, dass gerade Krankenhäuser ja, also dass sie überhaupt eine größere Rolle spielen bei diesen Ausstößen. Aber macht Sinn, was du erzählst, dass das, auch da muss man ja dann anfangen, vor der eigenen Haustür erstmal kehren.
Ja, es gab einen Beschluss vom Deutschen Ärztetag und früher auch vom Pflegetag, dass die den Klimaschutz ernst nehmen wollen. Beim Pflegetag, dass man es in die Lehre einführt, beim Gesundheitstag, dass man bis 2030 klimaneutral werden will. Wird wahrscheinlich so nicht ganz gelingen, ist aber immerhin ein ambitioniertes Ziel. Die wurden übrigens auch von Health for Future beraten und haben dann diesen Entschluss gefasst. Und die Ärzte sind ja eher eine konservative Gesellschaft, also das sind jetzt nicht unbedingt die Revoluzzer immer, sondern die sind eher vorsichtig, aber die haben die Wichtigkeit tatsächlich auch so gesehen.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe gerade auch so gemerkt, das ist irgendwie so ein blinder Fleck einfach. Also selbst wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das jetzt irgendwie trotzdem so ein Bereich, der mich gerade getroffen hat. Mhm. Also.
Ja, du hast gerade gesagt, das ist das erste Ziel. Was ist das zweite?
Also das erste Ziel ist, die Emissionen selbst zu senken. Und das zweite ist, uns selbst resilient zu machen, also widerstandsfähig gegen die vielen Beeinträchtigungen, die da sind und gleichzeitig unseren Service, in Anführungsstrichen, also die Gesundheitserhaltung der Bevölkerung, noch weiter aufrechterhalten zu erhalten und zu verbessern. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle wir drauf kommen, ob das weiter hinten ist oder jetzt auch schon, aber wir sind tatsächlich unter einer großen Belastung, die nicht eben ganz klar ist. Also einerseits haben wir sinkende Mitarbeiterzahlen in der Pflege, da sind ja ungefähr 20% der Pflegekräfte getürmt und werden jetzt nach und nach ersetzt, auch durch ausländische Mitarbeiter. Und gleichzeitig ist die Zahl der Arztstunden.
Ich kann einmal kurz, also ich glaube, getürmt ist das nicht unbedingt das richtige Wort, oder? Das klingt so, als ob die feige weggelaufen wären.
Ja, also es ist praktisch zur Corona-Zeit dann nochmal massiver geworden, dass viele gesagt haben, ich halte das so nicht mehr aus. Ja. Und wir hatten auch, kann ich aus meiner betriebsmedizinischen Erfahrung sagen, es gibt auch viele Burnouts und Überlastungen und Depressionen. Und es sind sehr viele, die im Pflegebereich ihre Präsenz reduziert haben, die also keine 100%-Stelle mehr fahren, sondern eine 80%-Stelle, die ja dann auch immer zusammen mit den Diensten, die man macht, doch wieder 100% ergibt. Ne? Mhm. Also es ist einfach dann Selbstschutz der Person. Ja, genau. Also dieses Getürmt, das war ein bisschen, das passt nicht ganz. Aber das Zweite ist, die Zahl der Arztstunden ist auch kontinuierlich gesunken seit über 10 Jahren, weil immer mehr Frauen auch Medizin studiert haben. Die machen ja teilweise die besseren Abiture und haben nicht so Flausen im Kopf wie die Jungs zu der Zeit. Aber jedenfalls, die kriegen dann später ja auch Kinder und haben dann Teilzeitbeschäftigungen. Und das ist dann eben nicht mehr so voll, wie das damals gerechnet wurde. Ein Medizinstudent, eine volle Stelle hinterher. So, das ist nicht so eingetroffen. Und das schlägt sich darin nieder, dass auf dem Land oder in manchen auch Gebieten, die nicht so beliebt sind, dass da keine Landärzte mehr sind. Oder ganz praktisch in Koblenz. Wir haben hier 2 Rheumatologen und eine Ärztin, die aber nur privat behandelt. Und jedenfalls einer hat aufgehört von den Rheumatologen und hat keinen Nachfolger gefunden. Und damit ist ein Bereich, der sowieso eng besetzt war, wo lange Wartezeiten existiert haben, ist jetzt schlechter geworden. Nochmal. Also das ist die Konstellation, mit der wir zurechtkommen müssen. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass wir zusätzliche Herausforderungen haben. Ich will es mal festmachen an einer Studie des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen Nordwest. Die haben 10 Millionen Mitglieder alle zusammen. Und dann haben die Daten ihrer eigenen Versicherten ausgewertet für einen Zeitraum von 10 Jahren, nämlich 2010 bis 2019. Und haben festgestellt, dass in dieser Zeit die Hitzetage sich verdoppelt haben. Also Hitzetage sind Tage, die über 30 Grad sind. Die haben sich verdoppelt. Dann hat in dieser Zeit die mit Hitze zusammenhängenden Diagnosen, also die Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser, hat um 30% zugenommen und die Zahl der Behandlungsfälle im ambulanten Bereich um 60% zugenommen, bezogen auf die Hitzeerkrankungen.
Was sind das beispielsweise für Erkrankungen, die mit Hitze zusammenhängen?
Das ist eine Einweisung oder das ist die Behandlung einer Altenheimbewohnerin, die nicht genug getrunken hat und Dehydratation hat und ins Nierenversagen kommt. Oder das ist die Überbelastung von jemandem, der einen Herzinfarkt erlitten hatte. Oder die Frühgeburt einer Schwangeren wegen einer Hitzezeit. Also all das zusammen, ne? Diese hitzebedingten Probleme, die zusätzlich da sind. Und in dieser Zeit hat auch die Zahl der Arbeitsunfähigkeiten sich verdreifacht, also um 200% zugenommen. Und dann hat dieser Landesverband versucht zu analysieren, welche Leute sind das denn, die jetzt nicht arbeiten konnten, Arbeitsunfähigkeit. Und dann haben sie festgestellt, natürlich sind die Arbeiter im Freien, Straßenarbeiter, Landwirte und dann Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Und dann haben sie sich gefragt, warum ist das denn? Und dann kam also raus als Erklärungsmöglichkeit der schlechte Zustand der Gebäude. Und dazu kann man sagen, zu Corona-Zeiten arbeiten dann in manchen Bereichen jedenfalls auch die Mitarbeiter mit Vollschutz. Ne? Die haben Gesichtsmaske und dann teilweise FFP2 oder FFP3-Maske, Schutzkittel, Handschuhe und das in Räumen, wo nebendran meinetwegen das Röntgengerät arbeitet, wo also Hitze und Wärme entsteht, die nicht richtig abgeführt werden kann. Es gibt teilweise in den Häusern keine Außenjalousien an den richtigen Seiten oder es gibt nur unzureichende Dimensionierung von Kühlanlagen und solche Sachen.
Das heißt also im Umkehrschluss, die Belastung wird immer größer durch mehr Hitze, aber das Personal wird immer weniger durch den beschriebenen Punkte, die du gerade genannt hast.
Ja, genau. Also das sind 2 ungünstige Faktoren. Mehr Belastung bei weniger Möglichkeit. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dann arbeitet man schon bis zum Umfallen, ist also wirklich ziemlich kaputt. Und dann heißt es ja, am nächsten Tag musst du doch wieder ran, musst aus dem Frei wieder zurück, weil da ist die Kollegin krank geworden. Ne? Also diese Arbeitsunfähigkeit bedeutet ja nochmal mehr Belastung des verbleibenden Personals und schmälert die Qualität des Frei, wenn man weiß, dass man da eine Verantwortung hat, die man nicht abgeben kann und dann doch irgendwie wieder kommen muss. Ne?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du jetzt schon viel über Hitze hier auch in Deutschland gesprochen. Aber generell, wie verändert sich das Klima denn bei uns in Deutschland?
Ja, es ist trockener geworden. Der Ramsdorf hat es mal so auch erklärt, wenn die Wärme zunimmt, dann ist ja die Luft in der Lage, pro Grad 6% mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Und das macht die Luft trockener. Wenn also dann ein leichter Wind weht, trocknet der Boden aus. Und das ist das, was wir ja jetzt im Sommer auch alle gesehen haben und was dann in den Bildern durch die Nachrichten ging, dass ein Förster durch den Wald geht und dann mit dem Spaten reinsticht und sieht, die ersten 20 Zentimeter sind trocken geworden und so weiter. Das Ganze bedeutet für Brandenburg beispielsweise, dass die Verdunstung den Niederschlag überschreitet und dass Brandenburg versteppt. Wir kennen bei uns die Situation, dass die Fichten sterben und die Höhen sich entwalden, also da, wo Fichten massiv stehen. Wir sehen aber auch trockene Flüsse und dann führen Flüsse wieder Hochwasser. Dann haben wir wieder Hochwasserkatastrophen auch. Dazu ist aber nicht nur das Ahrtal zu nennen, man vergisst ja so schnell. Ne? Also die Elbe war ja auch sowas. Also das heißt, wir sehen, wie Deutschland sich vor allen Dingen dadurch, wie Deutschland dadurch leidet, dass die Wetterlagen so konstant bleiben und nicht weiterziehen, also die Hochs und Tiefs bleiben viel zu lange an einer Stelle und damit wird das Wetter nicht abwechselnd, wie wir es kennen, und da wechselt dann mal auf viele trockene Tage, einen Regentag, das Ganze wieder ab, sondern es bleibt bei trocken, ne? Und das wochenlang. Also so hat sich dann Deutschland schon verändert. Deutschland ist auch zu weit nördlich, insofern nimmt es an der übermäßigen Erwärmung des Nordpols teil. Und wir haben in Deutschland insgesamt eine Erwärmung von 1,6 Grad, wo die Welt erst gerade bei 1,2 ist.
Wie sieht es denn in Städten aus, wie zum Beispiel Koblenz?
Ja, Koblenz ist in der Innenstadt eine typische Stadt, nämlich mit dem Beton und den Straßen hat man Hitzeinseln. Und die Hitzeinseln vergrößern das gesundheitliche Problem. Und da sind dann insgesamt zu wenig Bäume. Man hat auch Probleme, die Bäume am Leben zu erhalten und gut zu bewässern. Das sind so Probleme einer typischen Stadt.
Das hast du eben schon beschrieben, was so Behandlungsgründe sind, die durch Hitze entstehen. Aber mal so ganz generell und so ganz basic. Was ist denn, was passiert in unserem Körper, wenn er einer großen Hitze ausgesetzt ist?
Dann muss er schwitzen. Also wir müssen unsere Körpertemperatur möglichst bei 37 Grad halten. Und wir wissen es ja aus Krankheitserfahrung selbst alle eigentlich, bei 38 möchte man zu Hause bleiben. Bei 39 Grad bleibt man definitiv zu Hause und geht nicht arbeiten und freut sich, wenn man sich viel hinlegen kann. Bei 40 liegt man im Bett, bei 41 ist man total kaputt und dann fängt es an, bedrohlich zu werden. Bei 42,6 gerinnen die Eiweiße, also da ist definitiv Schluss mit Leben. Ja, das heißt, wie ein Ei, was man in die Pfanne schlägt, wird dann sozusagen weiß und wenn das das Gehirn betrifft, ist man tot. Also der Körper muss auf 37 Grad runtergekühlt werden und weil wir ja einen Stoffwechsel haben, wo Energie als Wärme auch abfällt, deswegen muss immer dann Wärme abgegeben werden. Man kann sagen, ab 30 Grad muss man schwitzen. Und wenn die Luft trocken ist, dann kann man ja auch schwitzen. Es ist halt anstrengend. Der Herzschlag verschnellert sich und es kostet Kraft. Man ist dann erschöpft hinterher. Die Arbeitsleistung geht übrigens drastisch runter bei 33 Grad. Bei 35 Grad ist ein Arbeitsplatz nach Definition als solcher nicht mehr geeignet, nach der Arbeitsstättenrichtlinie. Jetzt kommt aber ein Problem. Was ist denn, wenn es feucht ist? Dann kann man ja nicht schwitzen, weil die Luft bereits mit Feuchtigkeit gesättigt ist, ne? Also in den Tropen zum Beispiel. Da ist es dann wirklich bedrohlich, weil da reichen dann schon niedrigere Temperaturen. Und man kann sagen, bei einer vollkommen gesättigten, feuchtigkeitsgesättigten Luft sind 28 Grad schon die Grenze, was überlebt werden kann. Also Wahnsinn. Deutlich weniger als die 30. Und wir kennen das ja, in Algerien werden ja manchmal Temperaturen erreicht von 50 Grad oder 51 Grad. Das geht nur mit Schwitzen und das geht auch nur kurze Zeit und dann bleibt man eigentlich in seinem kühlen Haus, flitzt gerade über die Straße, macht irgendwas und geht wieder zurück.
Das heißt, der Mensch ist eigentlich nicht für Hitze gemacht.
Naja, wir sind ja anpassungsfähig, aber nein, für so viel Hitze ist der Mensch nicht gemacht, aber die ganze Natur ist dafür nicht gemacht, weil wir sehen es ja an dem Fichtensterben und so weiter. Ne?
Du hast jetzt auch so ein bisschen quasi die körperlichen Auswirkungen beschrieben, aber was sind vielleicht auch mentale Auswirkungen davon?
Es ist bekannt, dass bei zunehmender Wärme und Hitze Stress entsteht und damit steigt Aggression. Es gab eine Studie jetzt vor kurzem, die hat dann festgestellt, dass die Hassmails in den USA deutlich ansteigen bei Temperaturanstiegen. Ja. Aber es ist nicht nur die Aggressivität, sondern auch depressive Verstimmung, Suizidalität, das ist in Indien bekannt, dass dann also die Bauern sich immer umbringen in so Hitzeperioden, und zwar dann, wenn sie sehen, dass die Ernte gleichzeitig kaputt geht. Also das macht die ja dann verzweifelt, weil die davon abhängen. Ne? Mhm. Wir kennen auch als psychische Belastung das posttraumatische Belastungssyndrom, also praktisch eine Krankheit, wo man ganz erschüttert ist bis ins Mark durch irgendwelche schrecklichen Erlebnisse. Verlust eines Angehörigen im Hochwasser oder Verlust der Heimat, Verlust überhaupt von Angehörigen. Also das sind Probleme, die schleppen viele Menschen mit sich, die mal irgendwie hier in Deutschland durchgeschüttelt wurden, aber auch natürlich viele Migranten oder Migrantinnen, die vielleicht auch noch eine Fluchtsituation hinter sich haben. Also das darf man nicht unterschätzen, wie viele heute dann auch in dieser Hinsicht beeinträchtigt sind. Man darf das zunehmend auch damit vergleichen, was bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg war, ne? Wie viele Menschen da eigentlich so ihre Fröhlichkeit erstmal wiederfinden mussten. Und dann gibt es noch die Beeinträchtigung auch jüngerer Leute, weil ja die Zukunft düster aussieht, wenn es ungünstig weiterläuft, dann ist ja für viele die Zukunft bedroht und auch die ihrer Kinder oder Enkel. Also das heißt, da ist so eine Unsicherheit entstanden, manche sagen dann etwas abwertend Öko-Angst, aber man kann sich ja fragen, was sind das für Menschen, die diese Öko-Angst nicht spüren, wenn sie ja doch Bescheid wissen, ne? Vielleicht betäuben die sich mit Konsum.
Das heißt, also du hast ja eben, oder auf dem Flyer steht Klimaschutz, heißt Gesundheitsschutz. Du hast gerade so viele Szenarien beschrieben, was Hitze mit uns macht, mental, körperlich. Und die Antwort darauf ist dann von euch, Klimaschutz kann dabei helfen, dem Ganzen entgegenzuwirken.
Ja, definitiv. Also ich kann persönlich sagen, alles, was ich selber getan habe, um meine Emotionen zu senken, das waren gute und neue Erfahrungen. Ja, in jeder Beziehung. Also ob ich nun mehr Fahrrad gefahren bin oder ob ich versucht habe, meine Tochter hat mal zur Fastenzeit gesagt, sollen wir nicht mal vegan probieren? Das hat super geklappt, das hat alles prima geschmeckt, war nur jede Menge Plastikabfall, weil wir dann auch so Sachen gekauft und probiert haben. Das gibt's dann immer nur in kleinen Portionchen. Aber diese Bemühungen und dann aber, das ist für mich jetzt das Wichtige geworden, denn wir können das Klima nicht mehr retten durch Idealismus und die wenigen super Engagierten, sondern wir brauchen mehr Bewusstsein insgesamt in der Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen viele, die ihren Nachbarn darauf ansprechen, aber du kaufst doch jetzt ein neues Auto, muss das denn jetzt wieder so ein großes sein oder kann das nicht vielleicht schon elektrisch werden? Ne? Oder dass man können ja auch Kinder ihre Eltern ansprechen, wie wäre es denn mit einer Solaranlage mittlerweile? Ne? Oder ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich denke auch an den Arbeitsplatz, dass man den Chef drauf anspricht, dass man überall die Prozesse ein bisschen beleuchtet, wo Emissionen freigesetzt werden. Und dass man eben nicht denkt, wir wären zu wenig oder zu klein, um was zu verändern. Denn genau die Veränderungen der Welt sind ja oft im Kleinen entstanden. Und an jeder Stelle kann man einwirken. Das ist so das Gute auch. Und das passiert ja immer mehr. Das stimmt mich auch positiv.
Und ich denke mir immer so, jeder Einkaufszettel ist eigentlich auch ein Wahlzettel, weil man damit ja auch einfordert von Unternehmen, sich zu verändern. Also wenn das profitabel ist, klimaschonend irgendwie Sachen herzustellen oder weniger Plastik zu verwenden, dann stellen sich ja auch immer mehr Unternehmen irgendwie darauf ein, ne?
Ja, aber das ist die mühsame Seite und ich denke, es ist auch zunehmend richtig zu sagen, die und die Produktionsweise gehört einfach verboten. Ja. Warum darf denn ein Betrieb Tiere quälen und das Fleisch verkaufen? Das ist eigentlich gar nicht berechtigt, das heißt, es gehört verboten. Und wenn wir ja wissen, dass das Fliegen so stark, so sehr klimaschädlich ist, dann muss das Fliegen teurer werden, dann werden sehr viele in ihren Entscheidungen gelenkt und dann muss man auch nicht mehr von jedem Einzelnen verlangen, dass er die Bahn nimmt, die ja teilweise dann das 3-4-fache sogar kostet, als der Flug und viel umständlicher ist, dass man trotzdem die Bahn nimmt und sich mit so einer Entscheidung dann sozusagen dahin quält und Fahrrad fährt vielleicht auch. Und dann macht mein Nachbar mit 3 Mal nach Mallorca fliegen im Jahr, der macht doch mein Fahrradfahren kaputt. Aber das ist eben nicht der Sinn. Ich will, dass die Welt gerettet wird. Also brauchen wir systemische Lösungen. Das ist das Entscheidende.
Jetzt sind wir mitten in der Diskussion, die ja sehr alt ist, aber trotzdem umso spannender. Bei wem eigentlich die Hauptverantwortung liegt? Liegt die bei jedem Einzelnen von uns? Bei jedem einzelnen Menschen? Oder liegt die dann doch eher bei den Entscheidungsträgern, die Vorgaben geben, wie wir uns als Einzelne zu verhalten haben? Durch Regeln, durch Preise? Wo würdest du das sehen? Wer hat die größere Verantwortung?
Ja, die Entscheider. Also ich glaube, wir können das alles nur noch rechtzeitig hinkriegen, indem wir Regeln haben, die die Umwelt komplett schützen. Ja.
Das sehe ich voll auch so. Nur glaube ich, dass man irgendwie selbst, also wenn man darauf achten will, man wartet ja jetzt nicht, bis so eine Entscheidung gefällt wird, weil so ist es nun mal leider, die sind jetzt nicht von heute auf morgen da, sie werden sehr, sehr hart erkämpft. Ich meine, wir haben jetzt auf Landes- und auf Bundesebene natürlich durch grüne Beteiligung viel erreicht, aber wir haben natürlich keine absolute Mehrheit, ne?
Was sind so die drängendsten Entscheidungen, die du fordern würdest von den Entscheidern, EntscheiderInnen?
Nochmal bezogen auf Gesundheit oder im Allgemeinen.
Für Klimaschutz, der dann möglichst gut ist für Gesundheitsförderung.
Ja. Wir brauchen, wenn man auf kommunaler Ebene guckt, brauchen wir auf jeden Fall einen Hitzeaktionsplan. Denn bei starker Hitze, es gibt ja noch mehr Krankheiten und mehr Bedrohungen als nur die Hitze. Aber die Hitze ist ein ganz zentrales Element und da sterben immer auch zusätzliche Leute. Es gibt da die sogenannte Übersterblichkeit. Und das kriegen wir runter, indem wir uns vorbereiten. Und da müssen zunächst mal in Koordination alle zusammenkommen, die damit zu tun haben. Das ist das Gesundheitsamt und die großen Krankenhäuser, die Altenheime, die Stadtverwaltung, die Arztpraxen. Also alle, das Rote Kreuz, THW, also alle, die irgendwie Bevölkerung versorgen. Und da müssen Pläne ausgearbeitet werden, wie man vorher so präventiv aufsuchende Hilfe leistet. Also dass man weiß, da gibt es bestimmte einzelnen lebende Personen, die sind im Grunde hilflos, die können sich nicht helfen, die sind vielleicht auch halb dement oder Obdachlose. Ja? Also Leute, die in einer Hilflosigkeit sind, die wir beschützen müssen. Dann brauchen wir Pläne in allen Betreuungseinrichtungen, wie wir bei Hitze besonders mit den Leuten umgehen, dass also im Altenheim zum Trinken angeregt wird oder dass bei bestimmten Medikamenten sehr aufgepasst wird, die sich auswirken. Also zum Beispiel gibt es gängige Blutdruckmittel wie Ramipril oder Candesartan oder sowas, die stören das Durstgefühl. So, und dann trinkt man einfach nicht ausreichend. Oder es gibt zum Beispiel Morphinpflaster, also Opiate, die werden über die Haut resorbiert. Und wenn es dann sehr heiß ist, dann werden die schneller resorbiert. Dann hat es also eine Einweisung einmal gegeben, wo dann erkannt wurde, dass das daran lag, dass die Frau deswegen bewusstseinsgestört war, weil sie ein Opiatpflaster hatte. Und das war nicht erkannt. Ich will aber sagen, wir brauchen Fortbildung und wir brauchen Koordination, um das Problem sozusagen präventiv anzugehen. Denn wenn es dann da ist, dann muss praktisch in dem Moment klar gehandelt werden.
Jetzt muss ich hier sagen, bin ich nicht wirklich in dem Thema drin, was es in Koblenz angeht. Vielleicht weißt du da mehr. Gibt es sowas in der Art in Koblenz, einen Hitzeplan, Hitzenotfallplan? Und wenn nein, warum nicht?
Es gibt ja viele Sachen noch nicht auf der Welt und auch in Koblenz. Also auf EU-Seite ist das in allen Staaten Europas gefordert worden und einige Länder sind schon deutlich weiter, wie zum Beispiel Frankreich. In Deutschland ist das auf die Länderebene runterdelegiert worden, soweit ich weiß, hat nur Nordrhein-Westfalen sowas flächendeckend. Und in Koblenz ist sowas in der Mache, wurde auch angemahnt, wir hatten auch Gespräche mit dem Oberbürgermeister, aber es ist noch nicht so weit. Es war eigentlich im Frühjahr geplant, dass wir für den jetzigen Sommer schon ein paar Sachen richtig vorbereitet haben, kam aber dazu noch nicht.
Ich meine auch im Blick jetzt auf den Winter, der jetzt vielleicht irgendwie durch die Energiekrise auch besondere Kälte irgendwie hervorbringen wird. Meinst du, dass das jetzt auch gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich führen wird?
Ja, Kälte ohne Schutz ist natürlich eine Bedrohung auch der Gesundheit. Ne? Es gibt ja auch bei Kälteperioden Obdachlose zum Beispiel, die dann sterben oder Leute in in Wohnungen, die nicht gut genug geheizt sind, ne? Also die einfach nicht richtig versorgt sind. Das ist ein Bereich, wo auch gerade in der Allgemeinmedizin und bei den Hausärzten vielleicht gelernt werden muss, die vulnerablen Gruppen zu identifizieren, also die Personen, die besonders bedroht sind. Ja.
Wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt da schon in Gesprächen seid dann mit dem Oberbürgermeister und der Stadt, wie siehst du dann die weiteren Schritte? Also wird es vielleicht irgendwann in Koblenz einen Hitzeschutzmanager geben, der das Ganze oder eine Managerin, die das Ganze betreuen wird? Ist das eine Sache, die vielleicht sinnvoll wäre? Oder was sind so wirklich eure Forderungen jetzt auch an den Oberbürgermeister, um zu sagen, wir von Health for Future sagen, das muss passieren, das und das und das?
Ja, wir sind ja an ihn herangetreten, auch mit unserer Gruppe tatsächlich so in dieser Art. Und natürlich braucht es jemanden, der sich dann darum kümmert und es wäre gut, eine Person zu benennen. Das könnte ja die Klimaschutzmanagerin oder Klimaschutzmanager sein, aber das ist in Koblenz noch nicht gut genug durchorganisiert. Und vielleicht hat es auch mit dem Stadtrat zu tun. Der ist noch nicht zu den entscheidenden Schritten bereit gewesen bisher. Also auch im Klimaschutz generell sind viele Entscheidungen, die eigentlich anstehen, so noch nicht getroffen worden. Wir haben zwar den Klimanotstand ausgerufen, aber es ist noch nicht überall untermauert mit den richtigen Handlungen. Ja, denn wenn man sich die Bedrohungslage weltweit und auch so für Koblenz anschaut, dann kann man ja eigentlich nur sagen, handeln so schnell wie möglich. Es gibt keinen richtig guten Grund, irgendwas zu verzögern, weder von der Perspektive her noch von Finanzlage oder sowas. Ja, selbst in das ist ja auch klar, dass alles noch viel mehr Geld kostet, wenn man es später erst macht.
Ich glaube, da sprichst du unseren FraktionärInnen aus dem Herzen. Was wären also die Maßnahmen, die du jetzt ganz konkret fordern würdest, auch vom Stadtrat?
Also vom Stadtrat würde ich sagen, wir wollen Kühlräume, wir wollen einen Hitzeaktionsplan, wir wollen die Ausstattung der Krankenhäuser mit den Maßnahmen, die dafür dienen, damit, dass wir anständig arbeiten können. Das sollte kommen.
Und die Kühlräume, sollen die einfach in der Stadt jetzt stehen, dass Leute da hingehen können? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Kühlräume und Trinkbrunnen könnte man noch ergänzen. Denken wir doch mal an Kanada, ne? Das war ja vor einem Jahr, glaube ich. Da hatten die Temperaturen knapp unter 50 Grad. Und da ist es natürlich dann sehr schön, wenn man als Bürger weiß, wenn ich da und da hingehe, dann habe ich erstmal Ruhe. Das waren ja früher eigentlich auch die Kirchen, wo man dann hingegangen ist, wo es dann kühl war. Ne? Aber wenn wir eine längere Hitzeperiode haben, dann ist irgendwann die Hitze überall, ja, weil es ja dann auch nachts nicht mehr abkühlt. Dann hat man ja Tropennächte, die sind über 20 Grad definiert. Also das heißt, dann kühlt auch gerade in so Betoninseln einer Stadt die Stadt nicht mehr richtig runter. Und dann hat man irgendwann nur noch Räume, oder hätte man dann Räume zur Verfügung mit einer künstlichen Kühlung? Manche gehen ja ins Geschäfte auch. Die gehen dann in den Supermarkt und streuen da ein bisschen rum, bis sie sich ein bisschen runtergekühlt haben. Und das hat auch einen Erholungseffekt. Also man braucht nur eine gewisse Zeit da reinzugehen und ist dann wieder gewappnet, um eine längere Zeit Hitze auszuhalten.
Hast du vielleicht ein paar Zahlen, wie viele Personen daran im Jahr sterben in Deutschland?
Es gibt den Begriff der Übersterblichkeit, wo man dann vergleicht, wie das zur gleichen Zeit zu erwarten gewesen wäre, wenn man die anderen Jahre dagegen setzt. Und da hat man so Zahlen zwischen 3.000 und 5.000 Menschen im Jahr, die das dann so haben kann, wenn es richtig heiß war. Es gibt dann so Peaks. Also zum Beispiel hatten wir ja im Jahr 2013 eine Hitzeperiode, die sich auf Mitteleuropa und Westeuropa ausgedehnt hat. Und da war Deutschland und Frankreich stark betroffen und das waren insgesamt 70.000 zusätzliche Tote. 70.000. Da war Deutschland mit deutlich über 10.000 wahrscheinlich dabei.
Das sind schon sehr hohe Zahlen. Ich glaube auch neben so Lösungen wie Kühlräumen oder Trinkbrunnen spielt mit Sicherheit auch die Stadtbegrünung eine wichtige Rolle, weil wir wissen es alle, Bäume kühlen die Stadt auch runter durch den Schatten, durch all das, was Bäume eben leisten können. Ich glaube auch das wäre was auf jeden Fall dazu beiträgt, eben Hitze zu vermeiden oder Schatten zu spenden einfach nur.
Ja, richtig. Also das ist etwas, was lange vernachlässigt wurde, was aber die Alten damals schon wussten, dass die großen Städte dann immer so Frischluftschneisen haben mit Parks. Ja? Also Köln hat zum Beispiel seine Grüngürtel oder Hamburg hat so Schneisen Und,
wir haben das Forum.
Genau. Ja, in den Garten Herlet.
Das grüne Forum.
Hoffentlich noch.
Wie letztens auch dann wieder 10 Jahre Forum ist es, glaube ich. Ne?
Ja.
Also ja. Diese Entscheidung kann ich bis heute einfach nicht nachvollziehen. Wieso da mitten in Koblenz? Stell dir mal vor, wir hätten jetzt den Zentralpark in Koblenz, Central Park von Koblenz. Und anstatt dessen haben wir so ein Betonmonster da stehen. Oder
grünem Plastik.
Ja, das hätte, glaube ich, auch wahrscheinlich hätte das ja auch maßgeblich zum Stadtklima beigetragen, hätten wir da so einen riesen Park mit Bäumen und Grün und so weiter. Ich glaube, da hat man eine sehr, sehr große Chance damals vertan. Also das ist, glaube ich, eine der größten Fehlentscheidungen des Stadtrats in den letzten Jahrzehnten gewesen, da so ein Ding hinzubauen.
Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht auch nochmal fragen, was können denn unsere HörerInnen machen, um sich selbst zu schützen vor der Hitze?
Ja, da gibt es auch den Seiten von Health for Future und Klug, weil ich kann ich vielleicht noch erwähnen, das ist die Allianz für Klima und Gesundheit e.V., also ein eingetragener Verein, die können dann auch Gelder entgegennehmen. Wenn jemand sagt, wir wollen das unterstützen, dass so Studien finanziert werden oder Flyer gedruckt werden und so. Also die haben dazu so Seiten. Und das ist aber lockere, luftige Kleidung, immer schön im Schatten bleiben und ausreichend trinken und sich immer wieder runterkühlen, Anstrengungen vermeiden. Das sind eigentlich die Maßnahmen, die man auch so kennt. Im Schatten bleiben, wenn man in die Sonne muss, Sonnenschutz auftragen, nicht vergessen.
Ja. Hinzu kommen ja die Maßnahmen, ich habe jetzt wieder einen Flyer in der Hand, die man nicht nur für sich tun kann, sondern eben die man auch fürs Klima tun kann. Ich finde, die kann man auch nochmal kurz nennen. Die habt ihr hier so wunderbar aufgedröselt. Also sich zum Beispiel erstmal informieren, also da wollen wir auch unseren Beitrag heute leisten, sich über den Klimaschutz zu informieren. Stromanbieter zu einem reinen Ökostromanbieter wechseln, steht hier. Hast du da eine Empfehlung? Kann man ja manchmal hier ein bisschen Werbung machen. Ökostromanbieter,
es gibt deine
Wahl.
Ein regionaler ist Mannstrom im Westerwald. Aber ich bin bei EWS Schönau und es gibt auch den Naturstrom Deutschland und Greenpeace Energy. Also es gibt so ein paar, die machen grünen Strom, vor allen Dingen insofern sauberen grünen Strom, als sie nicht noch mit irgendwelchen anderen Erzeugern verbandelt sind, die dann Atomstrom oder Braunkohlestrom haben. Also als Beispiel kann man ja sagen, wenn ein großer regionaler Anbieter alles anbietet und dann nimmt er ein bisschen mehr Geld für den grünen Strom, dann ändert sich ja sein Portfolio nicht. Das heißt, dann kriegt irgendein Industriekunde ein bisschen mehr Egalstrom und damit hat man das Problem natürlich nicht gelöst.
Schönes Wort, Egalstrom. Maximal eine Flugreise pro Jahr steht hier. Einmal die Woche Fleisch essen.
Oder keinmal.
Oder keinmal, nur genau.
Oder auch nicht fliegen. Ja. Wie alt ist denn der Flyer?
Heiz- und Warmwassertemperatur reduzieren macht sowieso Sinn jetzt im Hinblick auf Energiepreise.
Ich wollte gerade sagen, also mir macht das schon ein bisschen Angst, weil ich eigentlich sehr, sehr kälteempfindlich bin und dieses Jahr bei 19 Grad im Büro. Naja, gut, ich werde es überleben.
Hier ist es gerade auch nicht kalt drin. Wir sitzen gerade übrigens, falls unsere Tonqualität heute eine andere ist als sonst, bitten wir das zu entschuldigen. Unser Studio wird gerade renoviert und wir sitzen hier in der Küche von unserem Kreisbüro. Bin mal gespannt, ob es hier einen anderen Sound gibt. Wir werden es sehen. Falls es Einschränkungen gibt, bitten wir diese zu entschuldigen. Aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, hier ist es ganz schön kalt drin, fällt mir gerade mal so auf. Wir haben hier auch auf 19 Grad runtergekühlt scheinbar.
Ja.
Für Hausbesitzer Solaranlagen installieren und Eigenheim dämmen. Ich glaube, das ist ja der Punkt, den du eben meintest, was auch Krankenhäuser angeht. Ne? Also, dass die auch einfach energetisch überholt werden müssen, neben all den Sachen mit den Gasen, die du eben beschrieben hast. Gilt ja für alle öffentlichen Gebäude. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir sehr, sehr viel Aufholbedarf haben.
Ja, man kann sagen, alle Maßnahmen, wir sagen ja, wir drehen das nochmal um. Wir sagen, Gesundheitsschutz ist Klimaschutz. Mhm. Also wenn jemand in der Ernährung sich umstellt, dass er weniger Fleisch isst, weil er am Anfang schon Probleme hat mit Gicht oder Rheuma, dann tut er unmittelbar auch für das Klima wieder was Gutes. Denn damit werden ja weniger Wälder gerodet für Sojaanbau und damit weniger gedüngt, was ja Lachgas freisetzt, was auch so stark klimawirksam ist und so weiter. Oder wenn er sagt, ich möchte was für meinen Körper tun, ein bisschen beweglicher werden und entschließt sich, öfter das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen, ne? Unmittelbar. Die Welt wird ein bisschen leiser und entstresst und die Abgase sinken ein bisschen und so weiter. Also Gesundheitsschutz ist fast immer sofort auch Klimaschutz.
Das ist das, was du eben über deinen Kollegen oder was dein Kollege gesagt hat, diese Korrelation zwischen dann Beruf und Eigeninteresse, also in dem Sinne zwischen Klimaschutz und Gesundheitsschutz, ist scheinbar wirklich untrennbar. Also
ja, man kann es auch, man kann das an sich selbst erfahren. Also das sagt ja jeder, der sich ein bisschen umgestellt hat, gesünder leben zu wollen.
Voll. Und ich habe jetzt aber noch eine Sache, ohne die ich dich nicht gehen lassen möchte.
Okay, vorher will ich noch eine Sache, das ist nämlich der letzte Punkt, der hier steht, und den finde ich super. Da steht nämlich Parteien und Organisationen unterstützen, für die der Klimaschutz Priorität hat. So, das heißt ja, weil du ja dann bei den Grünen eingetreten bist, hat das für dich ja auch da eine Korrelation gegeben, und die geben wir gerne auch an unsere HörerInnen weiter.
Ja, ja. Das ist doch schon klar. Ich sitze doch hier bei euch Grünen. Und das kann ich nur sagen, dadurch, dass die Grünen ja jetzt in den Bundestag auch eingezogen sind, nicht in den Bundestag eingezogen, in die Regierung mitbilden, ne, hat sich ja sehr viel verändert. Aber es war ja auch eine besondere Situation. Da wurde die drittgrößte oder drittstärkste Partei vom Wahlergebnis her gefragt, sich einen Partner auszusuchen, mit dem sie dann regieren will. Das gab es ja eigentlich so vorher noch nicht. Seitdem wurde einiges bewirkt, und ich hoffe, dass unter dem Druck der Ereignisse die anderen, die immer gebremst haben, nun aber auch irgendwann zur Vernunft kommen. Also ich denke da an die FDP und Klientelpolitik. Es muss schon dazu kommen, dass alle Parteien am Ziel zusammenarbeiten und dass es nicht mehr darum geht, von dem Kuchen immer das Größte zu kriegen in der, an Wahlstimmen, sondern es geht darum, auch ein Ziel zu erreichen. Und das wird immer dringender. Also wenn das so nicht erreichbar ist, dann enden wir ja irgendwann nur noch im Ellenbogenkämpfen oder Bürgerkrieg. Und das muss man ja auch sagen, wir haben zunehmend Krisen, und wir werden aus den Krisen auch nicht herauskommen, weil eine Krise oder die nächsten Krisen ja sind ja alle schon vorbestimmt oder vorgebahnt, sag ich mal. Wir müssen während der Krisen vor allen Dingen Konzepte umsetzen. Ja, ich stelle mir manchmal vor, wenn die Syrer zum Beispiel geplant hätten, dass die jedes Jahr, weiß ich, 5000 Windkraftanlagen errichten wollen, ne, dann wären die ja durch den Bürgerkrieg empfindlich gestört. Plötzlich klappt das alles nicht mehr, und wir wissen nicht, was hier ist und was in anderen Ländern ist. Also ich denke, wir beeilen uns besser mit unseren Maßnahmen, weil jetzt die Bedingungen noch da sind, um sozusagen in die richtige Richtung zu arbeiten.
Du hast jetzt auch gerade schon mal viele Krisen angesprochen, die uns im Moment bewegen. Und eine davon ist auch die Corona-Krise, die uns schon wieder beschäftigt, immer noch beschäftigt, wie man das auch nennen will, jetzt wieder im Hinblick auf den Winter. Das ist ja eine Zoonose. Und du grinst, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, oder?
Ja, das müsst ihr mir jetzt gerade erklären, weil ich habe diesen Flyer nicht vor mir liegen. Was ist denn eine Zoonose?
Erklär du gerne.
Eine Zoonose ist eine Krankheit, die letztlich von den Tieren auf den Menschen übergegangen ist und uns dann krank macht.
Genau, und das ist ja irgendwie auch so eine große Angst oder ein großes Risiko, was sich mit der Klimakrise nochmal vergrößert. Ein Risiko, was sowieso schon groß ist, aber durch zum Beispiel Massentierhaltung und andere Dinge noch mehr begünstigt wird. Vielleicht willst du dazu noch so ein bisschen sowas sagen?
Ja, man kann sagen, dass wichtige Epidemien ausgelöst wurden durch die Enge, dass wir also den Tieren immer mehr auf den Leib rücken und nicht einfach Bereiche auch so für sich lassen, und gleichzeitig aber auch eine Enge künstlich herbeiführen, wo dann Krankheiten leichter übergehen können. Also zum Beispiel die Vogelgrippe oder Schweinegrippe, das waren dann auch so Erkrankungen. Und der Weg beim Coronavirus ist ja, glaube ich, bis heute nicht so ganz klar, jedenfalls mir nicht so ganz klar. Will ich aber gar nicht genau drauf eingehen. Ich will aber sagen, Ebola auch, wenn man so an den Fledermäusen ganz dicht, also wenn da kein Abstand bleibt, ne, das ist ein Problem. Aber generell wird durch das Klima auch, das hat mehr mit Verhaltensweise zu tun. Mhm. Durchs Klima selbst werden auch wichtige Erkrankungen befördert, die jetzt nicht nur Hitze sind, ne, sondern wichtig sind die Infektionserkrankungen. Also zum Beispiel die Zecken breiten sich ja immer weiter aus Richtung Norden, um die FSME zu übertragen, oder auch Borreliosen nehmen zu. Es gibt aber auch jetzt diese Überträgermücken, die wir sonst aus Afrika oder Südostasien und Südamerika kennen, die fühlen sich jetzt zunehmend bei uns schon wohl. Und dann ist das Stichwort so eine Mücke, viele Mücken, dann die Krankheit. wir sind mittlerweile bei schon ziemlich vielen Mücken und dann haben wir zu tun, wenn es so kommen wird und das ist vorausgesagt und das wird ja dann alles so eintreten, dann haben wir auch noch Dengue-Fieber und Westnilfieber und vielleicht mit der Anopheles-Mücke Malaria. Das heißt, da, wir müssen mit Krankheiten rechnen, die uns vorher hier unbekannt waren und die in den Ländern schon eine Plage darstellen. Also wenn man in Afrika lebt, dann macht man Mückenschutz und schläft unter Moskitonetz und hat auch abends immer Angst, von Mücken zu sehr gestochen zu werden und dann nochmal Malaria zu kriegen, nimmt dann vielleicht auch prophylaktisch Tabletten dagegen. Also Sachen, man lebt mit einer zusätzlichen Angst. Ne? Aber es sind dann auch die Magen-Darm-Erkrankungen, weil Kühlketten nicht mehr richtig funktionieren. Es ist die Verschlechterung der Kläranlagen, weil die bei der Wärme weniger Sauerstoff haben. Also der Sauerstoffreichtum in den Kläranlagen ist dann zu wenig, sodass die Kläranlagen nicht richtig funktionieren. Also sind viele Probleme, die zusätzlich noch entstehen, über Bakterien und Viren und Überträger und solche Sachen. Also eine warme Welt, eine sehr warme Welt ist von daher auch nochmal zusätzlich unangenehm oder bedrohlich.
Ich finde das so erschreckend, wie du das gerade beschreibst, weil ich, also man schiebt es ja immer so weg, denkt so, ja, das ist irgendwo anders. Wie nah das hier kommen kann, hat ja einfach Corona gezeigt. Also ich hätte vor 3 Jahren, ja, kommt hin, niemals damit gerechnet, dass es bei uns Standard wird, mit einer Maske durch die Welt zu laufen. Ja. Und das ist ja nur wirklich eine kleine Sache. Aber das sind diese Sachen, die so weit weg erscheinen, sind gar nicht so weit weg. Hältst du es für möglich, es überhaupt noch? Also du hast eben auch von Zielen gesprochen, die erreicht werden müssen. Was hältst du denn für realistisch eigentlich noch? Welche Ziele können wir überhaupt noch erreichen?
Das Ziel wäre, so schnell wie möglich Klimaschutz zu betreiben. Und so schnell wie möglich heißt rennen. Ja, weil wir wissen ja auch nicht ganz genau, wo sind die Kipppunkte und wann wird alles von selber schlechter und wir können es gar nicht mehr verhindern und verändern. Und dieses so schnell wie möglich kann man natürlich in verschiedener Weise definieren. Was macht eine Bevölkerung mit? Wie schnell kriegen wir Menschen sozusagen zu einer anderen Grundeinstellung bewegt? Was ist finanziell? Was ist arbeitsmäßig? Aber wenn man jetzt mal Zahlen nimmt, ne, Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von 3 Billionen. Und wenn man jetzt sagt, so schnell wie möglich hieße, wir investieren 10% unseres Bruttoinlandsprodukts. Das ist ja, klingt ja nicht so ganz unrealistisch, ne? Dann wäre das 300 Milliarden. So, 300 Milliarden nur für Klimaschutz. Sofort. Pro Jahr. Das wäre natürlich eine Hausnummer, ne? Dann kriegen wir alle Anlagen und so weiter.
Wenn man sieht, was man schnell für ein Sondervermögen fürs Militär irgendwo aus dem Hut zaubert, dann klingt es wirklich gar nicht so unrealistisch.
Genau, wir haben uns an solche Zahlen ja gewöhnt mittlerweile.
Ja, voll. Also ich glaube, da bist du mit der Forderung ja sogar noch größer als Fridays for Future, ne? Weil die fordern ja jetzt auch, dass ein Sondervermögen genauso für Klimaschutz kommt, ne? Also was kommen müsste, was einfach total sinnvoll ist. Aber dass die ganzen Maßnahmen, die ja jetzt irgendwie auch beschlossen sind, die sind ja wenig direkt greifend. Ne? Also viele Sachen werden ja erst in den nächsten Jahren auch von Geldern beschafft, was ja auch wieder so ein bisschen problematisch ist. Ne?
Was ja natürlich den Punkt möglichst schnell arbeiten nicht wegnimmt. Also im Gegenteil.
Ja, genau.
Also, selbst wenn wir jetzt handeln, haben wir ja erst in mehreren Jahrzehnten wahrscheinlich irgendwas davon. Aber wenn wir jetzt nicht handeln, ist ja die Folge, dass es, also muss ich ja nicht erklären.
Ein so schnell wie möglich wäre natürlich auch, dass man ganz schnell viele Solateure ausbildet, die PV-Anlagen auf die Dächer bringen. Aber bei uns jetzt auf das Gesundheitsproblem bezogen hieße es, dass wir ganz schnell unsere Ertüchtigungen vornehmen, damit wir mit unserem Personal die Leute weiter gut versorgen können. Und das heißt aber auch ganz viel Fortbildung intern für uns. Ne?
Also wir wollen jetzt auch nochmal so einen kleinen Werbeblock reinbringen, wo man ganz schnell ganz viel Wissen bekommen kann. Und zwar kannst du uns auch nochmal ein paar Bücherempfehlungen dazu geben.
Ja, es gibt Klimabücher, die ich besonders empfehle. Ich habe viele Bücher gelesen, aber von Sven Plöger gibt es ein Buch, das nennt sich Zieht euch warm an, es wird heiß. Und dieses Buch ist vor 2 Jahren geschrieben worden, gerade zu Beginn der Corona-Zeit. Und deswegen zieht er da auch ein paar Vergleiche. Aber er ist ja Meteorologe und kann gut erklären. Also wer das Wetter erklären kann, kann alles erklären. Und Der beschreibt dann also die Ursachen und die Folgen und eben am Schluss auch, was jeder Einzelne tun kann und worauf es dann wichtig wirklich ankommt. Also ein tolles Buch, was sich so runterliest. Also ich würde mal sagen, wenn man dranbleibt, kann man es an einem Wochenende durchlesen. Dann gibt es von dem Eckhard von Hirschhausen, dem Kabarettisten, ein Buch, das nennt sich Mensch Erde. Auch der schreibt ja humorvoll, aber der schreibt in Kapiteln und dann nimmt man sich ein Kapitel raus und erfährt dann viel über Mobilität oder über Wärme oder auch Gesundheit. Und das ist also anders geschrieben, also für Leute, die anders rangehen an ein Buch. Meins ist eher, dass ich es von vorne bis hinten durchlese, deswegen wäre dann meins das von Sven Plöger. Und dann gibt es aber auch für junge Leute von der Luisa Neubauer, vom Ende der Klimakrise zum Beispiel heißt das, oder es gibt Podcasts, 1,5 Grad, der Klimapodcast. Also es gibt ganz viele Quellen. Wenn man ein bisschen stöbert, glaube ich, findet man das Richtige für sich. Vielleicht gibt es auch ein paar neuere Bücher. Ich war jetzt so ein Vierteljahr nicht mehr in der Buchhandlung, also habe jetzt nicht mehr geguckt intensiv. Aber ich kann nur sagen, die genannten Bücher sind auf jeden Fall gut geeignet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ein solches Buch gelesen zu haben, damit man den gesamten Umfang der Problematik überhaupt wahrnimmt und damit man auch sieht, wo wir schon stehen, also wie drastisch es ist und auch wo die Chancen sind und wie viele Chancen wir tatsächlich haben. Also dieses Gefühl von Hilflosigkeit, was sich manchmal ausbreitet, ist ja eher schädlich und auch nicht angebracht, weil die Wissenschaftler sagen, Leute, beeilt euch, dann klappt das hier. Ne? Und dann denke ich, dann beeilen wir uns, dann klappt das hier. Also deswegen meine ich, lesen wir lieber ein Klimabuch. Und damit kann man dann auch besser argumentieren. Dann kann man dem Nachbarn eben sagen, warum ein Elektroauto doch gut ist und dass das mit dem Kobalt in den Batterien eigentlich gar nicht mehr ist, weil die Batterien schon wieder weiterentwickelt wurden und solche Sachen. Ja, also dann ist man eben ein bisschen schlauer und kann eben argumentieren. Das halte ich für sehr, sehr wichtig für diejenigen, denen dieses Thema auch ein Anliegen ist.
Man möchte ja meinen, dass wir während der Corona-Pandemie gelernt haben, auf WissenschaftlerInnen zu hören. Das wäre, wenn das das Learning wäre aus der Corona-Pandemie, dass man das mal ernst nimmt, dass es der Wissenschaft kommt, wäre das ein sehr großes Learning, glaube ich. Vielleicht an der Stelle noch, du hast gerade über Bücher oder ihr habt über Bücher gesprochen. Wir haben mittlerweile, wir hatten es in der letzten Folge angekündigt, unser offenes Bücherregal jetzt hier im Büro, da werden wir auch ein, zwei von diesen Büchern mal besorgen und da reinstellen, damit jeder oder jede unserer Mitglieder gerne sich auch mal dann vertiefen kann und reinstöbern kann. Also das ist nochmal der kleine Werbeblock. Auch da, wer Bücher beisteuern will, gerne herzlich eingeladen, da was reinzustellen. Thomas, wir sind am Ende unserer Folge. Vielen, vielen Dank für die tollen Informationen, dass das so geklappt hat. Es war ja mehr oder weniger Zufall, dass wir zueinander gefunden haben auf einer Sitzung.
Ja. Wir haben uns sehr gefreut und es war sehr lehrreich.
Ja, das stimmt. Danke, Kim.
Danke dir.
Es hat großen Spaß gemacht, kann ich sagen, hier zu sein.
Das freut uns sehr. Bisher jederzeit wieder herzlich eingeladen.
Ja.
Super. Danke.
Und unseren HörerInnen wünschen wir auch alles Gute. Bleibt gesund und bleibt hitzefrei.